Wir sind ja im Matthäusevangelium. Ihr habt ja gerade schon über die beiden Texte gesprochen, die wir jetzt auch etwas näher uns damit auseinandersetzen wollen. Wir werfen gerade noch mal einen Blick auf das, was zwischen dem kommt, was wir in unserer letzten Stunde besprochen haben, und dem, was wir jetzt lesen. Wir sind ja stehen geblieben im Kapitel 9. Und haben dort gelesen von der Heilung der Tochter des Jairus, der Auferweckung. Wir haben dann gehört von der Heilung der blutflüssigen Frau, auch von der Heilung der Besessenen bzw. des Stummen. Danach die Aufforderung, Kapitel 9 ab Vers 35, dass Jesus Erntearbeiter in die Ernte hineinschicken soll, indirekt auch eine Aufforderung für uns, zwar nicht so sehr hier an der Stelle, dass wir selbst gehen, das ist eine indirekte Aufforderung an dieser Stelle, sondern eine, dass wir auch in dieser Hinsicht Gott vertrauen und ihn ernsthaft darum bitten. Allerdings ist es zwangsläufig, wenn wir wirklich Jesus ernsthaft darum bitten, dass er Menschen sendet, dass er durchaus uns auch senden kann und zumindest wir innerlich auch dazu bereit sein sollten. In Vers 10, in Kapitel 10 lesen wir dann die Berufung und ab Vers 5, Kapitel 10, Vers 5 die Aussendung der Jünger. Dann der Hinweis auf die Verfolgung ab Vers 16, den die Jünger ausgesetzt sein werden, und die Nähe Gottes auch in jeglicher Verfolgung. Die Stellung zu Jesus und zu Gott finden wir ja als Herausforderung ab Vers 26 bis zum Ende des Kapitels. Dann kommt die Anfrage Johannes des Täufers an Jesus, welche sind die Zeichen, bist du derjenige, auf den wir warten? Und dann die Antwort Jesu, eben, dass sich ja das Alte Testament erfüllt. Dann bezieht sie Jesu Stellung über die Aufgabe Johannes des Täufers, auch aus dem Alten Testament heraus. Wir sehen dann ab Vers 20, dass Jesus, das hatten wir auch schon uns näher mit auseinandergesetzt, dass Jesus Chorazin, Bethsaida verurteilt, weil sie trotz der großen Taten, die bei ihnen geschehen sind, nicht auf ihn gehört haben. Jesus nimmt Stellung zum Sabbat, Kapitel 12, ab Vers 1, mit der Kernstelle Vers 8, des Menschensohn, der Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. Dann finden wir nochmal Jesus heilt Besessene, ab Vers 22, und dann die Sünde wider den Heiligen Geist, da wo die Pharisäer Jesus vorwerfen, dass er diese Heilungen aus der Kraft des Satans, des Teufels vollbringen würde, und Jesus direkt im Anschluss von der Sünde wieder den Heiligen Geist spricht. Und dann lesen wir ab Vers 32, 33 eben die Verse, die wir näher schon betrachtet haben, über das Sprechen, über das Reden. Das ist ja auch der Kern dessen, womit wir uns heute Morgen beschäftigen werden, eben Jesu Herausforderung bezüglich unserer Zunge, unseres Redens. Und da haben wir ja verschiedene Stellen immer wieder in der Bibel, wenn wir nur aufs Neue Testament hinschauen, wo wir ermahnt werden, wo wir hingewiesen werden auf die Gefahr, gerade mit der Zunge zu sündigen, mit der Sprache zu sündigen. Wahrscheinlich ist es eine der häufigsten Sünden, die wir tun, wenn wir mit unserer Sprache, mit dem, was wir sagen, falsch umgehen. Und deshalb spüren wir wahrscheinlich auch diese starke Herausforderung, wenn wir diese Texte lesen. Und viele andere Dinge fallen uns wahrscheinlich leichter, rein äußerlich Gerechtigkeit einzuhalten. Uns fällt es wahrscheinlich leichter zu sagen, ich begehe keinen Diebstahl oder ich ermorde niemanden, als zu sagen, ich gebrauche meine Sprache nicht falsch. Gehen wir nur daran bei dem Lügen. Es fällt uns wahrscheinlich schwieriger, nicht zu lügen, als nicht jemanden zu ermorden. Natürlich kommt es immer noch darauf an, wie wir unser Gewissen von Jesus Christus schärfen lassen und inwiefern wir manche Lügen einfach nicht mehr als Lügen erklären und dann darum herumkommen. Nicht? So wie die Pharisäer, ja, du sollst am Sabbat nicht arbeiten und ab einer bestimmten Menge gilt es erst als Arbeit. Und so auch bei den Lügen. Nicht? Also erst wenn es ganz extrem ist, dann ist es eine Lüge, aber sonst ist es ja, naja, nur eine Halbwahrheit und naja, wir haben das einfach nur nicht gesagt und der andere versteht es halt falsch oder irgendwie so, man kann ja auch manchmal sich herumwinden, doch irgendwie noch die Wahrheit sagen, aber in der Gewissheit, dass der andere schon falsch verstehen wird. Auch das gibt es. Und da merken wir, da ist eine Gefahr von der Zunge. Wahrscheinlich der Text, der uns am eindringlichsten das Ganze vor Augen führt, den ich wenigstens hier kurz nennen will, ist dann im Jakobusbrief. Jakobusbrief, Kapitel 3. Ich lese nur die ersten Verse, die uns dann ganz deutlich vor Augen malen, in welche Zwiespältigkeit in dem drinsteckt, was wir mit unseren Worten anstellen können an anderen Menschen. Da lesen wir nämlich Jakobus Kapitel 3. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann den ganzen Leib im Zaum halten. Also hier wiederum diese große Bedeutung auch herausgehoben im Jakobusbrief, wie wichtig es ist, wie wir sprechen, wie wir uns ausdrücken. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt von einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Also hier wird gesagt, es ist nur ein kleiner Teil des Menschen. Manchmal denken wir vielleicht an unbedeutender, eben unser Mund, unsere Sprache. Aber es ist doch ganz, ganz wichtig für unser ganzes Leben, für das, wie wir anderen Menschen begegnen. Und deshalb der Vergleich mit dem Schiff und der Vergleich mit dem Zaumzeug des Pferdes. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welchen Wald zündet es an? Man, wahrscheinlich denkt Jakobus hier an solche Sachen wie, sagen wir, ein kleines Gerücht, ein kleines Wort. Wir sagen es, ohne uns große Gedanken darüber zu machen, und plötzlich der eine sagt es dem anderen weiter und wie ein Strohfeuer, selbst wenn ihr wollt, das noch zu bremsen und zu der Person zurückgehen, sagt, naja, so habe ich das ja nicht gemeint. Schon hat es sich so verbreitet, dass es gar nicht mehr einzudämmen geht. Also da sagt er, das ist eben so, in so, welche Auswirkungen kann das haben, die wir häufig gar nicht mehr in der Hand haben dabei. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn, den Vater, und mit ihm fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine lieben Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Die Antwort ist hier bei der rhetorischen Frage natürlich nein. Kann auch, liebe Brüder, ein Faugenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige es mit seinem guten Wandel und Werken in Sanftmut und Weisheit. Und danach geht es eben darum, dass wir Gott um Weisheit bitten sollen für das, was wir tun, aber natürlich auch für das, was wir sprechen. Hier merken wir schon einen Teil der Spannung, die wir in den Versen im Matthäus-Evangelium gespürt haben. Da haben wir uns die Frage gestellt, ja, kann man das hohe Ziel überhaupt erreichen? Und Jakobus, auch wenn wir uns darüber unterhalten können, dass hier Jesus ja in erster Linie die Pharisäer vor Augen hat, das ist der Hintergrund, von dem er spricht, so meint er doch auch uns als Christen, wie wir ermahnt werden sollen, denn das sehen wir spätestens hier im Jakobusbrief ganz deutlich. Denn da sind Christen angesprochen. Allerdings finden wir auch den Hinweis in der Zustandsbeschreibung, sagt Jakobus, naja, es ist so, ihr sagt, ihr lobt Gott und ihr flucht den Menschen, ihr tut das, aber er sagt, das soll nicht so sein. Denkt daran, eigentlich, Jesus ist in euch geboren, er hat euch innerlich erneuert und das sollte nicht so sein. Sozusagen eine Missgeburt, wenn wir das tun. Wir verunehren Gott und uns selbst dabei, wenn wir nicht auch in den Worten ihm nachfolgen. Es ist im Matthäus-Evangelium, finden wir auch noch andere Stellen, die ich zuerst überlegt habe, daran, die mit hineinzunehmen, die uns einiges über den Umgang mit unserer Zunge sagen. Die möchte ich hier nur kurz erwähnen für diejenigen, die sich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen, um dann speziell auf diese beiden Bibelabschnitte zu kommen, die ihr ja jetzt in diesem Zusammenhang gelesen habt. Das eine, was ich gerne noch zufügen möchte, ist Matthäus 10, Verse 16 bis 23. Matthäus 10, Verse 16 bis 23. Ich werde das jetzt nicht alles lesen dabei, ich werde nur einen Ausschnitt dabei lesen. Und zwar, also der Zusammenhang ist, dass wir, genau wie Jesus auch verfolgt worden ist, ebenfalls verfolgt werden. Dass wir angegriffen werden von Menschen. Es geht also hier, treu bei Jesus zu stehen, in Wort und Tat, wenn Menschen uns irgendwie in die Ecke drängen wollen bezüglich des Glaubens. Da lesen wir dann in Vers 20, also wir sollen uns jetzt keine Sorgen darüber machen, was wir reden werden zu den Menschen, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Hier sehen wir, einen anderen Aspekt bezüglich unseres Umgangs mit der Zunge. Das heißt auch, wir sollen sie Gott ausliefern. Wir sollen auch in dem Moment, wo wir über den Glauben sprechen, uns bewusst werden oder dem Heiligen Geist in uns, den Gott in uns hineingegeben hat, als wir gläubig geworden sind, als wir ihm unser Leben ausgeliefert haben. Dem sollen wir Raum geben, damit der Heilige Geist durch uns spricht, nicht wir sind es dann. Und hier könnten wir drüber schreiben, du sollst mehr sprechen oder sehe, dass du nicht zu sehr schweigst, da wo Gott will, dass du sprichst. Oder gebrauche deine Zunge zum Segen Gottes oder wie wir das auch immer sonst ausdrücken würden. Also diesen Aspekt haben wir auch darin. Nicht einfach zu schweigen, wo wir angefochten werden, zu sagen, ja, ich weiß ja nichts, also bin ich jetzt mal ruhig, sondern hier finden wir die starke Aufforderung, sprecht mehr, könnten wir sagen. Wohingegen die anderen Verse, die wir nachher lesen werden, sagen ja eher, sprich weniger. Aber es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang. Also das heißt nicht, jetzt habe ich die Aufforderung, also ich soll ja alles überlegen, was ich sage, dann spreche ich am besten gar nichts mehr, spreche auch mit meinen Arbeitskollegen, Nachbarn gar nicht mehr über den Glauben. Nein, das betrifft es nicht. Hier sehen wir deutlich die Herausforderung, sprich mehr, mach dir genau darüber oder sei bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen, um andere Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Und wenn wir das im Gebet tun und es vorbereiten, bereit sind, uns von Gott gebrauchen zu lassen, dann habe ich schon manches Mal die Erfahrung gemacht, wie Gott es auch wirklich benutzt und wie Gott mir einen Bibelvers in den Kopf gibt, den ich im Gespräch gebrauche und merke, das ist genau der Bibelvers, den die andere Person gerade nötig hat. Oder ein Beispiel, was mir einfällt, wo ich merke, das passt genau aus dem Lebensumfeld der Person, mit der ich zu tun habe. Und dann merken wir, das ist der Heilige Geist, der uns das eingibt. Wir müssen innerlich offen sein dafür und dann auch bereit sein, vielleicht mehr zu sprechen, als da, wo wir uns manchmal zurückhalten, eine Scheu haben, naja, über den Glauben, ich bin halt kein Prediger, ich bin halt kein Evangelist, ich kann halt nicht gut sprechen. Das gibt es bei Jesus nicht. Jeder ist Zeuge, jeder kann, sagt die Bibel, über das reden, was wir im Glauben erlebt haben. Alles andere ist entweder Faulheit, Bequemlichkeit, Menschenangst oder ähnliches mehr. Nun, das heißt nicht, dass jeder der Evangelist ist, der immer eine Straßenpredigt halten muss vor 200 Menschen, die irgendwo in der Fußgängerzone von Köln oder Frankfurt oder sonst wo sind. Das nicht unbedingt. Aber das heißt, dass ich in dem Umfeld, in dem ich lebe, zu Jesus stehen soll, denn ich habe hier ja die Zusage und ich hoffe, ihr wollt das Wort Gottes nicht der Lüge bezichtigen, dass das hier nicht stimmt. Da haben wir ja die Zusage, dass Gott uns dort führen wird, wenn wir bereit sind, ihm nachzufolgen. In Kapitel 13, Verse 1 bis 21, haben wir dann noch wieder einen weiteren Hinweis. Also Kapitel 1, Vers 1 bis 23. Es geht ja um das Gleichnis des Sämanns. Und da sehen wir diese inneren Kontakt, also diese innere Beziehung eben zwischen dem, was wir ausstreuen und dem, was Jesus daraus macht. Nochmal eine Aufforderung, eben wirklich mit einem, das gute Wort Gottes auszustreuen. Und Gott ist es, der etwas daraus macht. Also auch da die Aufforderung, sprich ruhig, denn Gott will das gebrauchen. Nun, der Schwerpunkt liegt heute Morgen allerdings aus den Versen, die wir, wie gesagt, jetzt schon begonnen haben, miteinander zu lesen. Das ist Kapitel 12, Verse 33 bis 37. Und die wollen wir jetzt Stück für Stück durchgehen und dann zu Kapitel 15, Verse 10 bis 20 kommen. Also, Matthäus 12, Vers 33 bis 37. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ja, wir haben jetzt uns schon manche Gedanken darüber gemacht, gerade in dem Austausch, wie gehen wir damit um? Wir nehmen doch für uns in Anspruch, zumindest die meisten hier unter uns, dass wir Jesus Christus kennen, dass wir einen Bezug zu ihm haben, dass wir neu geboren sind, dass wir dann doch sicherlich der Baum sind, der gute Früchte hervorbringt. Und dann sehen wir, das ist vielleicht nicht der Fall. Das Erste, was wir hier tun sollten, ist nicht dann an dem Wort Gottes ein bisschen herumzumäkeln oder herumzuinterpretieren. Naja, also dann machen wir das Wort Gottes halt passend für unseren Alltag. Also gut, in meinem Leben sehe ich halt keine gute Frucht, dann muss da am Wort Gottes was nicht stimmen, dann ist das vielleicht ein Irrtum, das gilt vielleicht gar nicht. Also eigentlich steht da ja, wir können gute und schlechte Früchte bringen. Dann sind wir zufrieden, wir sind bestätigt, wir sind gut, alles ist in Ordnung, wir haben unsere Steicheleinheit bekommen und das Wort Gottes sagt uns nichts mehr. Ich denke, das ist der vollkommen falsche Umgang mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes will uns gerade auch in solche peinlichen Situationen hineinführen. Es will uns gerade mit der Schärfe, wo wir lesen, das Wort Gottes ist scharf, zu trennen, Mark und Bein, es will uns in Frage stellen. Jesus will uns auch einen Maßstab vor Augen führen, selbst wenn wir dem nicht entsprechen. Wenn wir das Wort Gottes immer passend machen, Ja, wofür brauchen wir es überhaupt noch? Wenn wir sowieso schon wissen, dass alles in Ordnung ist, was wir machen, warum lesen wir überhaupt noch in der Bibel? Können wir ja sagen, brauche ich nicht mehr. Nur um eine Bestätigung zu haben, für das, was ich sowieso schon weiß, was ich sowieso schon lebe, dafür brauchen wir das nicht. Erst einmal, was wir hier drin lesen, ist eine ganz starke Herausforderung. Nämlich, wie sieht das in unserem Leben aus? In dem, wie wir leben. In den Früchten, die wir tragen. Und das ist ja nicht die einzige Stelle von den Früchten, die wir tragen. Denken wir an die Gleichnisse, die Jesus bringt. Mit den anvertrauten Talenten und so. Ja, das ist genau dasselbe. Da wird ja auch gesagt, also was machst du mit den Talenten? Gibt es da ein gutes Ergebnis? Gibt es da Gewinn? Setzt du das gut ein oder nicht? Und hinterher kommt das Urteil. Wir können jetzt nicht alle Stellen, die sagen, dass unser Handeln wichtig ist, können wir unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja manchmal so, wenn wir sehr stark unsere Umkehr betonen, dass wir dann sagen, naja, unser Handeln spielt gar keine Rolle mehr. Das ist nicht die Botschaft Jesu. Unser Handeln ist wichtig. Oder die Aussage Jesu, wo er sagt, also das, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Der Maßstab für die Entscheidung beim großen Gericht, das, was die Menschen getan haben. Dann lesen wir im Jakobusbrief die Stellen und auch im Johannesbrief. Also zeige mir deinen Glauben aus dem, also ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten zeigen und so weiter. Nicht? Und da sehen wir, die Taten sind entscheidend wichtig. Das, was wir festhalten müssen, das ist sicherlich vollkommen klar. Gerettet werden können wir durch unsere Taten nicht. Das müssen wir eingestehen. Wir müssen da eine Bankrotterklärung vor Gott und vor Jesus aufstellen. Zu sagen, ich schaffe es nicht. Das ist ja der Irrtum, den die Pharisäer haben. Die meinen, durch ihre guten Taten gerettet zu werden. Das heißt nun aber umgekehrt nicht, weil wir dadurch nicht errettet werden können, brauchen wir gar keine guten Taten mehr zu tun. Also Luther hat ja gepredigt, im Vergleich zur damaligen Kirche hat er gepredigt und gesagt, es kommt nur die Gnade. Also nicht die Werke und die Taten, sondern erretten tun nur die Gnade Gottes. Und er hat recht. Einige seiner Schüler, die haben das dann gehört und gesagt, naja, also das klingt ja ganz interessant. Also wenn das wirklich stimmt, dann müsste das ja noch extremer sein, dann müsste es eigentlich so sein. Und so formuliert es einer seiner Schüler, dann sagt er, gute Taten sind schädlich für den Glauben. Und da merken wir natürlich, das ist ja vollkommen absurd. Nicht? Der hat wohl die Bibel nicht richtig gelesen dabei. Denn er sagt damit, naja, wenn wir jetzt gute Taten tun, vielleicht bilden wir uns noch was drauf ein und meinen dann, dass nicht nur die Gnade Gottes uns rettet und deshalb sündigen wir mal ordentlich drauf los, damit die Gnade umso größer würde. Ne? Ja, und das ist natürlich sowohl nach der Botschaft von Jesus als auch nach dem, was Gott durch Paulus offenbart, vollkommen falsch, vollkommen daneben. Paulus fragt dann ja im Galaterbrief, wenn er, als er sagt, das Gesetz ist untauglich, um uns zu retten, sagt er dann, heißt das nun, dass wir einfach so sündigen sollen, dass das Gesetz nicht mehr gilt? Und dann sagt er, das sei ferne. Megeneuto, die schärfste Verneinung, die es im Neuen Testament gibt. Sagt er, nein, das ist ferne. Natürlich sollen wir das Gesetz einhalten. Nur der Irrtum ist, das Gesetz rettet uns nicht. Klar, das Gesetz zeigt uns den Willen Gottes nach wie vor. Deshalb lesen wir das ja auch. Deshalb sagt Jesus ja auch, kein Strichlein aus dem Alten Testament wird vergehen. Natürlich gilt das. Nur der entscheidende Punkt, es rettet uns nicht. Wir können versuchen, so gut wie möglich uns nach dem Gesetz zu retten, aber zu entscheiden, danach zu leben, aber es rettet uns nicht. Und so auch die Herausforderung Jesu hier. Wenn wir da sehen, dass in unserem Leben keine gute Frucht ist, ja, dann sollten wir ganz ernsthaft mal zum Arzt gehen. Also, ich meine, das ist so, wenn ihr immer starke Schmerzen habt, also, oder plötzlich ihr seht nichts mehr, nehmen wir mal an, ihr seht nichts mehr, ihr seid blind, dann sagt ihr, das ist ganz normal, also, man muss halt blind sein, nicht? Das ist einfach so. Nein, was würdet ihr tun? Ihr würdet zum Arzt gehen, sagen, da stimmt irgendwas nicht in meinem Leben. Und das ist auch gut so, denn nur dann kann irgendwas behoben werden. Und wenn ihr hier seht, dass in eurem Leben keine guten Früchte da sind, dann ist es schleunigst an der Reihe, zum Arzt zu gehen und nicht sich selbst zu entschuldigen und zu sagen, naja, also das muss halt so sein. Und da merken wir diese starke Herausforderung. Natürlich kann es sein, das schreibt Jakobus ja auch davon, dass wir dann doch tatsächlich mit unserer Zunge Gutes und Böses sagen. Aber was sollten wir dann empfinden? Dann sollten wir sagen, das ist nicht normal, das ist eine Katastrophe. Und aufgrund dieser Katastrophe, da sollten wir Jesus darum bitten, Herr Jesus, befreie du mich davon, warum ich das tue. Das, was uns deutlicher gesagt werden soll, ist hier auch, und das müssen wir natürlich vor Augen haben dabei, Punkt 1, er spricht hier in erster Linie zu den Pharisäern, das haben wir genannt, deshalb habe ich auch die Stelle aus Jakobus genannt, um uns deutlich zu machen, die Ermahnung der Zunge gilt halt nicht nur an die Pharisäer, sie ist hier in erster Linie an sie gerichtet, aber nicht eigentlich nur an sie gerichtet. Wir sehen aber in Vers 34, wo er sagt, ihr Schlangenbrut, da meint er insbesondere, die Pharisäer spricht sie auch an. Wir merken also, in erster Linie geht es bei denjenigen hier, die in ihrem Leben versuchen, durch eigene Taten ein gutes Leben zu führen und gerettet zu werden. Die Pharisäer waren nach außen hin die Frommen der damaligen Zeit. Wir würden sagen, das sind die Kirchgänger, nicht? Also ich habe schon manche Leute irgendwo auf der Straße getroffen oder mit Freunden gesprochen, die haben mir gesagt, ja also, aber wenn du den hier anguckst, jeden Sonntag läuft er zur Kirche, aber wie der lebt im Alltag. Und Und manches Mal habe ich mich dann darüber geärgert und habe gesagt, naja, darauf kommt es ja gar nicht an. Selbst wenn alle Leute, die zur Kirche gehen, wie die Schweine leben, das kommt ja nicht drauf an, sondern es kommt darauf an, wie ich zu Gott stehe. Denn letztendlich, Gott wird mich nicht fragen, was hat dein Nachbar gemacht und wie oft ist er in der Kirche gegangen und wie oft hat er sich geärgert, sondern wie stehst du selbst vor Gott? Und da merken wir, so ähnlich ist das hier auch. Das sind die Frommen. Da wusste nach außen jeder schon an der Kleidung, wie sie sich verhalten haben. Oh, das sind die vorbildlichen Pharisäer, nicht? Es gab ja welche, die sich überall wegen allem aufgefallen sind. Jesus sagt es ja in der Bergpredigt, wenn sie fasten, dann machen sie ein bitteres Gesicht. Oh, Hunger habe ich. Oh. Und das mit alle sehen, was sie Gutes tun. Oder beim Opfer sagt er das einmal, nicht? Die zeigen genau, siehst du hier, da, mein 100 Mark. Und hier, passt genau, pass jetzt auf, was ist passiert. Und da. Ich habe ihn nicht gelernt. Und da, ja, so machen sie das, nicht? Heute läuft das ja ähnlich. Die würden dann wahrscheinlich die Lippische Landeszeitung bestellen und sagen, also hier, jetzt schau auch mal ganz genau zu, Foto, jetzt, und klick, nicht? Und dann, damit das auch alle wissen, so sagt er, so ist die Frömmigkeit. Nach außen hin, alles perfekt, makellos, alles in Ordnung. Aber nach innen hin leer. Und sowas gibt es. Es gibt Menschen, die sich bemühen, nach außen hin krampfhaft, und das auch schaffen teilweise, gute Sachen zu tun. Aber deshalb weist Jesus darauf hin, das Entscheidende ist eben nicht das Äußere, sondern das Entscheidende ist das Innere, die Wurzel, das, woraus alles herauswächst. Deshalb sagt er auch, das Entscheidende ist der Baum. Natürlich, die Früchte sind wichtig, an den Früchten sollen wir es erkennen, aber das Entscheidende ist der Baum. Und das heißt eben da, wo alles herauskommt. Und deshalb auch für uns das Entscheidende, sind wir überhaupt von Neuem geboren? Leben wir mit Jesus Christus? Haben wir ihm unsere Sünde bekannt und haben wir ein neues Leben mit ihm angefangen? Wenn wir nicht innerlich von Neuem geboren sind, dann helfen diese äußerlichen kosmetischen Übungen nichts, weil eben der falsche Baum dahinter steckt. Und dann sagt er den Pharisäern sozusagen, naja, schaut euch an, was ihr sagt, jetzt bezichtigt ihr mich, also sie bezichtigen Jesus, dass er seine Wunder aus der Kraft des Teufels tun würde. Und dann sagt er, na, eigentlich ist doch gar kein Wunder, denn aus einem schlechten Baum, da müssen doch schlechte Früchte kommen. Das ist sozusagen der Kern aus diesem Zusammenhang heraus. Das ist das, was er im Wesentlichen sagen will. Da sagt er, naja, was wollt ihr denn erwarten? Wie wollt ihr denn erwarten, dass die Pharisäer hier einen klaren Durchblick im Wort Gottes haben? Sie sind am falschen Baum. Also sie haben die falsche Wurzel. Sie vertrauen gar nicht auf Gott, sondern sie vertrauen auf sich selbst. Und dann müssen solche Sachen rauskommen. Das ist das, was Jesus ihnen in erster Linie dann mal sagen will. Also dieses, dass sie die Tat Gottes, die sie offensichtlich als Tat Gottes erkennen müssten, wenn sie wirklich geistlich wären, dass sie die ausgeben als Tat des Teufels, das ist eindeutig ein Zeichen dafür, was jetzt aus ihrem Herzen wirklich herauskommt. Das, was wirklich eigentlich der Baum ist, aus dem sie aufgebaut sind, die Wurzel, aus der sie wachsen, das kommt jetzt hervor. Denn ihr merkt das ja auch in eurem Alltag mit anderen Menschen oder mit euch selbst. Man kann ja viel retuschieren, nicht? Man kann sich so etwas unter Kontrolle haben mit dem, was man sagt und was man tut. Und dann kommt plötzlich eine Situation, die uns so stark ärgert, die vollkommen überraschend ist, wo wir gar nicht wissen, uns gar nicht darauf vorbereitet haben innerlich. Und plötzlich kommen die Sachen heraus aus uns und dem, was wir sagen und tun, die gar nicht so kontrolliert sind. Aber das ist dann aus unserem Herzen häufig, nicht? Das ist ja auch bei manchen Politikern. Wenn ihr eine Rede von einem Politiker hört, das ist ja nicht das, was der wirklich denkt. Der immer wohlgesetzte, freundliche Worte, die er häufig nicht mal selbst formuliert hat, sondern die ein Redenschreiber für ihn aufgeschrieben hat. Aber dann, wenn die irgendwann mal zwischendurch, bei einem Interview, sie konnten sich nicht vorbereiten. Und dann kommen plötzlich Sachen heraus, nicht? Also, sie sagen dann noch von, sie reden dann von dem mündigen Wähler und wie gut er ist und wie durch der den Durchblick hat. Und danach fragt man ihn und dann kommt irgendwie in den Nebensatz, naja, wie blöd sie für alle, eigentlich alle halten, nicht? Und dann weiß man, aha, das ist das Wirkliche, das ist das Ehrliche. Und das andere, das ist eben nur das, um die anderen Menschen zu beeindrucken. Da merken wir das mit anderen Menschen auch und manchmal vielleicht mit uns selbst. Und das ist damit gemeint. Das kommt hier bei den Pharisäern plötzlich vor. Also erstmal, sie haben sich gut unter Kontrolle und jetzt Jesus konfrontiert sie mit etwas, wo sie nicht vorbereitet sind und dann plötzlich, das ist vom Teufel, das kann gar nicht hier von Gott sein, passt ihnen nicht ins Konzept und alle ihre Freundlichkeit, wo sie ihnen sagen, lieber Rabbi, sag uns doch, was wir tun sollen und kannst uns vielleicht dieses theologische Problem erklären. Und das ist gar nicht das Problem, nicht? Sondern das Problem ist in ihrem Herzen. Das ist, dass sie nicht die Grundlage haben des wahren Glaubens Gott gegenüber. Das ist also der Hintergrund. Und jetzt lesen wir etwas weiter, da lesen wir Vers 34, ihr Schlangenbrot. Sehr harte Anrede, nicht? Also stellt euch mal vor, ihr wärt am Sonntag in einem Prediger und der würde euch so anreden, ihr Schlangenbrot. Das wäre also wirklich sehr schockierend, nicht? Also ich tue es nicht. Ich will mich mit euch verderben hier, nicht? Und so. Und vor allem sind hier auch die Pharisäer in erster Linie mit gemeint. Aber das ist eine sehr starke Aussage, ja, mit dieser Schlangenbrut ist das. Also zum einen sollte es uns ja daran erinnern, Schlange ist ja nicht irgendwas, sondern Schlange ist im Paradies ja das Tier, in dem der Teufel sich vergegenwärtigt. Das heißt, die sagen, du hast durch den Teufel geheilt und Jesus schlägt jetzt sozusagen zurück, aber als Sohn Gottes, ja. Und er sagt, ihr seid die Schlangenbrut, der Satan hat euch ausgebrütet sozusagen mit dem, was ihr tut. Ihr bezichtigt das Handeln Gottes, vergleicht ihr mit dem Handeln sozusagen eures Vaters, nämlich des Satans. Sehr krasse Aussage, nicht? Also wahrscheinlich muss den Pharisäern da der Mund offen gestehen geblieben gewesen sein, als sie das gehört haben dabei. Es ist nicht die einzige Stelle, wo er mit den Pharisäern hart ins Gericht geht. Kapitel 23, Vers 33 ist das nochmal in einer ganz ähnlichen Weise. Kapitel 23, Vers 33, da lesen wir nämlich, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Da greift Jesus nochmal richtig in die Vollen hinein, ne? Und zeigt wieder hier den Pharisäern, was er von ihnen hält, beziehungsweise was Gott von ihnen hält. Und wieder dieselbe Vorwurf, ihr Schlangen. Und deshalb auch hier wieder der Hinweis, eben Schlangen im Zusammenhang mit dem Teufel. Also sie sind sozusagen hier Schlangenbrut, das, was sie hier tun, das ist eben eine Auswirkung ihrer Anbindung eben von der Gottferne. Also sie wollen mit Gott nichts zu tun haben, das kommt eigentlich vom Teufel. Wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir sehen wieder den Zusammenhang. Sie verspotten Jesus und da sagt er, ja, ihr braucht euch ja gar keine Mühe zu geben. Spielt den anderen Menschen nicht so viel vor. Hier zeigt sich jetzt, was in eurem Herzen drin ist und das kommt früher oder später ja doch heraus. Also deshalb, er will sich natürlich nicht da stehen lassen. Natürlich ruft er auch sie zur Umkehr, aber er sagt, dieses Vorspielen, das bringt ja nichts dabei. Wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Eben, das sagt er ganz deutlich. Dieses, und das ist ja auch klar, wir merken das, es gibt böse Menschen, die können Gutes reden. Aber das kommt, ist nicht das, was aus dem Herzen kommt, das ist nur das Vorgespielte. Und hier will er ja damit sagen, das ehrliche Wort. Also eigentlich, wie könnt ihr etwas Gutes reden? Auch in gewisse rhetorische Fragen, eigentlich könnt ihr es ja nicht. Und da, wo ihr es versucht, da klappt es ja doch immer nur kurzzeitig, weil eben euer Herz nicht voll davon ist. Hier ist natürlich auch eine ganz ernsthafte Anfrage, wenn wir hören, Herz ist natürlich nicht anatomisch gemeint, also irgendwo hier auf unserer linken Seite, nicht, da wo das schlägt, das ist das Herz, das hat natürlich damit nichts zu tun, sondern das Herz ist nach der Bibel, ist der innerste Kern von uns Menschen, sozusagen der Kern unserer Persönlichkeit, aus dem dann alles herauskommt, was uns unsere Werte, was uns wichtig ist, unser Gefühl und so, alles wird da vom Herzen gesteuert, aber das ist halt nicht hier der Fleischklumpen, das Organ, da was wir in der Brust haben, sondern das ist, naja, das ist immateriell, das kann man nicht fassen und so. Das ist eben etwas von dieser Seele, von dem Geist, der auch in seinem Körper wohnt. Und da wird gesagt, also das ist das Eigentliche, das ist darauf, wo es ankommt. Und die Frage, die wir uns hier natürlich stellen, die ist, wie sieht es bei unserem Herz aus? Was ist denn da drin? Erschrecken wir manchmal vielleicht auch, was in so einem unbedachten Moment aus unserem Herz herauskommt, an Ungeduldigkeit, Unzufriedenheit, Lüge, Missgunst und so weiter. Und dann erschrecken wir darüber und merken, ja, unser Herz kann manchmal so richtig wie eine Schlangengrube sein, nicht? Also da auch, wo viele Dinge sind, also bloß, dass keiner reinfasst, nicht? Müssen wir das alles unter Kontrolle halten. Und da ist ja die Herausforderung, lasst uns nicht zuerst daran herumdoktern, unsere Sprache zu verändern, sondern das ist das, was Jesus hier auch sagt, geht euer Herz noch viel mehr Jesus hin, lasst das prägen von Jesus, das schon ist in, dass ihr nicht versucht, jetzt sagen, innen kocht es und dann versucht ihr so wie im Dampfdrucktopf den zuzumachen, damit der Dampf nicht rauskommt. Ja, das hilft wenig, nicht? Dann müsste man vielleicht die Flamme etwas weiter kleiner stellen, so damit der Dampf nicht irgendwann herausspritzt, wenn eben der Druck noch größer wird durch irgendetwas. Und dann merken wir, wir müssen immer mehr daran arbeiten, unser Herz verändern zu lassen. Und dann, sagt Jesus, wird es automatisch so sein, dass auch unsere Sprache, das, was nach außen herauskommt, sich verändern wird. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Hier ist wiederum in erster Linie nicht die Einzeltat gemeint, sondern wir könnten sagen, was der Mensch gewohnt ist zu tun. Also das, was der Normalfall dafür ist. Wir finden das im Neuen Testament in den Ermahnungen von Paulus auch sehr häufig. Da steht eben, die Lügner und so weiter, die werden das Reich Gottes nicht ererben und solche Sachen. Ne? Also finden wir dann häufig. Heißt das jetzt, wenn wir einmal lügen? Nein, sondern das heißt, wenn unser Leben davon gekennzeichnet ist. Also, ich meine, ihr kennt vielleicht auch einen Menschen, den würdet ihr als Lügner bezeichnen, weil jedes zweite Wort, was der sagt, das ist eine Lüge. Extremfall, nicht? Also das ist ein Lügner, der ist andauernd dabei zu lügen. Aber man würde nicht jemanden im Normalfall nicht als Lügner kennzeichnen, wenn er einmal etwas falsch sagt. Das heißt, es ist jetzt sozusagen die Frage, was prägt unser Leben? Was ist typisch für unser Leben? Womit würden wir das Leben eines Menschen zusammenfassen wollen? Und da sagen wir, der ist Lügner, das Zusammenfassende daran, wenn er spricht, das ist fast immer falsch, das ist fast immer Lüge. Das ist der Lügner. Und so ist das auch hier. Hier ist sozusagen die Gesamtbilanz damit gemeint. Das heißt nicht, dass die einzelnen Taten über den Tisch fallen. Aber das heißt eben, dass, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass die eben auch bei den Früchten kommt es darauf an, was ist der überwiegende Teil? Was ist das Typische für mein Leben? Nicht, was ist dann die einzelne Sünde? Das sehen wir ja auch beim Petrus zum Beispiel. Nicht? Generell sehen wir, der folgt Jesus nach und dann plötzlich, da ist ein starken Druck, dann verleugnet er Jesus da als er von den Soldaten gefragt wird oder von den Leuten am Feuer gefragt wird, ob er den Jesus kennt. Das schon, aber das ist nicht typisch für ihn. Das ist halt eine Einzelsituation, die er dann bekennt und bereut und darüber weint und Jesus um Verzeihung bittet und dann wieder von neuem anfängt. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft abgeben müssen am Tag des Gerichtes von jedem durch nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Hier finden wir jetzt natürlich eine ganz starke Herausforderung dabei. Jedes nichtsnutzige Wort, also nichtsnutzig, das griechische Wort davon heißt aergos. Und das aergos kommt von einem Wort namens ergon. Ergon ist die Tat, das, was wir tun, unser Handeln. Und hier heißt es, das, was ohne oder was ja, was ohne Tat ist oder was keine Auswirkungen hat, könnten wir sagen. Wir könnten es auch sagen, jemand, der nichts hervorbringt oder der unfruchtbare Baum oder ein Brachfeld, auch für so etwas hat man all das gebraucht. Also da, wo die guten Taten, die Gott durch uns wirken will, nicht zu sehen sind, das ist derjenige, der unnütze Worte spricht. Es können Worte sein, die eben im Sinne Gottes nichts Positives hervorbringen. Deshalb unnütz. Für jedes unnütze Wort. Und das ist natürlich eine starke Herausforderung. Wie sieht das in unserem Alltag aus? Wie ist das, wenn wir uns in unbeachteten Augenblicken oder unbeobachteten Augenblicken befinden? Wie denken, wie reden wir dann, wenn wir unsere konventionelle Zurückhaltung wegfallen lassen, weil uns möglicherweise jemand sehr stark auf die Füße getreten ist, uns geärgert hat oder wir gerade schlecht geschlafen haben? Was kommt dann dabei heraus aus uns? Nicht die sorgfältig vorbereitete Rede voll Berechnung und Heuchelei, sondern das, was ehrlich ist, wenn wir zu Hause sind, wenn wir im Privatleben sind. Nicht da im Geschäft, wo wir den anderen freundlich anlächeln müssen, weil der Chef das ja von uns erwartet und wir sonst kein Geschäft anschließen können, sondern eben dann, wenn das mal nicht so ist, wenn der wieder rausgegangen ist, dann sagt er, hey, dieser blöde Kerl, was hat der schon wieder gewollt und so. Ne? Dann merken die das, was eigentlich wir sagen wollten, nur wir sagen es ihm eben nicht. Wir denken nicht, du blöder Kerl, und sagen, ach, wie schön, sich wieder zu sehen hier, nicht, dass sie vorbeigekommen sind, besuchen sie uns doch häufiger. Und ich denkst du, hoffentlich kommt er nie wieder. Nicht? Und ja, und dann merkt man eben da die Spannung zwischen dem einen und zwischen dem anderen. Wir sollen unsere Rede hier überprüfen. Wir sollen unser Herz erkennen. Es ist eine Art Diagnoseprogramm, was Jesus uns hier auch gibt. Er sagt, diagnostizier doch einmal, wie sieht es bei deiner Sprache aus, bei dem, was aus dir rauskommt. Und dann kannst du auch ein bisschen erkennen, wie es in dir selbst aussieht. Und dann mach dir nichts vor, sondern dann arbeite mal drin, dass du wieder gesund wirst. Also, dass du dich Jesus auslieferst. Dass du Jesus darum bittest, dass er in seinem Heiligen Geist in dir wirkt. Dass du auch bereit bist, einmal Nein zur Sünde zu sagen. Nicht immer wieder damit diskutierst mit der Sünde. Das ist hier die Herausforderung, vor der wir stehen. Also, diese leeren, hohlen Worte der Pharisäer sind sicherlich eine der Punkte. Es sind aber auch andere Dinge, wo wir herausgefordert werden. Auf die will ich gleich noch eingehen, wenn wir diesen Text zu Ende gelesen haben. Das, was hier, dass wir das nutzlose Wort vor Gott verantworten müssen, finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Ich möchte nur eine hier stellvertretend für viele andere aufschlagen, und zwar im Psalm 14, Vers 1 müsste das sein. Psalm 14, Vers 1. Ja, das ist nicht genau das, was ich wollte, aber schon in der Richtung. Also die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Hier sehen wir den engen Zusammenhang eben zwischen dem, was die Leute in ihrem Herzen sprechen, also was sie aussprechen, und Gott sagt dann, sie sind Toren, er verurteilt sie. Wir finden aber zahlreiche Stellen, ich habe ja Jakobus vorgelesen, wir kennen das ja auch an einigen Stellen, wo deutlich gesagt wird, dass das Wort, was wir ausdrücken, eine Rolle spielt. Jetzt ist die Frage mit dem Gericht. Also wir, oder beziehungsweise hier steht, dass die Menschen, die Jesus anspricht, vor dem Gericht sich rechtfertigen müssen. Und dann finden wir Vers 37, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Nehmen wir zuerst einmal das vordringliche Zielpublikum Jesu. Das vordringliche Zielpublikum sind die Pharisäer. Die stehen möglicherweise dann vor Gott oder stellen sich das vor und sagen, ich habe hier den Zehnten von allem gegeben, was da gewesen ist. Ich bin regelmäßig in den Synagogen-Gottesdienst gegangen. Ich habe da Spenden gegeben für die armen Menschen. Ich habe regelmäßig gefastet. Und was weiß ich, was sie dann noch auf ihrer Liste haben von dem, was sie sich rühmen können. Das wollen sie Gott gerne präsentieren. Sagen, hier, das ist mein Eintrittsticket in den Himmel. Und dann steht hier, ja, das ist gar nicht das Entscheidende. Sondern aus dem, was du gesagt hast, das wird Gott zitieren sozusagen und da wird er dir zeigen, was eigentlich in dir drin ist. Und da meint er genau diese Stelle. Wir müssen das so vorstellen, dann stehen sie Pharisäer und im Himmel und sagen, ja, da habe ich doch ein paar Leute gesund gemacht, da habe ich meinen Sohn gesandt, damit ihr erkennt, wer ich eigentlich bin. Was hast du denn da gesagt? naja, so, ich habe das bestimmt anerkannt, ich bin doch ein frommer Mann. Und dann meinetwegen das Tonband, nicht, angestellt, hier, so alles aufgenommen, dann, das ist aber hier, die Tat ist, das ist vom Teufel, der treibt den Beelzebub mit dem Teufel aus. Oh, das habe ich gesagt. Ja, und dann die Verurteilung aufgrund dessen. Das heißt, Jesus wird so sein, das zitieren. Er wird die Leute darauf zurückführen, was sie selbst gesagt haben. Er kann sie festnageln aufgrund dem. Das soll hier damit gesagt werden. Also, Jesus wird die Leute aufgrund dessen verurteilen. Das bedeutet, niemand kommt in die Hölle, kommt in die Gottferne schuldlos. Alle Menschen sind schuldig. Das ist ja auch die Botschaft, die die Bibel uns gibt. Sie sagt nicht, dass du irgendwann durch Zufall oder weil du es halt gerade nicht gewusst hast oder weil du Pech gehabt hast oder weil du nicht genug gute Taten getan hast, kommst du in die Gottferne, sondern gerechtfertigt. Es kommt nicht darauf an, ihr dort Adam hat das ja gestern einmal kurz erzählt, so mit dem Autofahrer, nicht, der durch Lemgo fährt und dann die rote Ampel überfährt und nachher ein paar gute Sachen tut, ja, der bekommt, ist wahrscheinlich trotzdem seinen Führerschein los, muss trotzdem Strafe bezahlen, selbst wenn er noch so viel über grüne Ampeln fährt. So ist Gott im Himmel ja auch froh, wenn wir gute Taten tun. Selbst wenn ein Atheist jetzt seinem Nachbarn hilft, dann ist Gott froh darüber. Nur das errettet ihn nicht. Genauso wie ein Polizist, der da steht, der freut sich auch, dass da die Leute immer bei grün fahren oder die Geschwindigkeit einhalten. Vielleicht auch nicht, je nachdem, wenn es ein Christ ist oder nicht ein Christ. Ich meine, ich weiß nicht, hier sind ja einige, diese Polizisten, ich weiß nicht, wie es an euch geht. Vielleicht sagt der eine auch, na, da kann ich mein Gehalt drauf aufbessern. Wenn es jetzt viel Strafgelder gibt, dann verdient der Staat dabei und vielleicht bekomme ich dann auch ein bisschen mehr Geld. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls generell gehe ich mal davon aus, dass der Polizist sich freut, wenn die Leute sich an die Regeln halten. Also jedenfalls Gott tut es, Gott tut es. Und bei Gott ist es dann also so, der freut sich darüber, aber er kann die Menschen trotzdem nicht ins Reich Gottes lassen, aufgrund der schlechten Taten. Selbst wenn, das ist die Botschaft Jesu, der sagt ja, selbst wenn du einmal in deinem Leben gesündigt hast und sonst nicht, gehst du verloren. Ja, weil du das nicht wieder gut machen kannst. Es geht nur so, dass Jesus es gut machen kann, deshalb müssen wir uns an ihn wenden. Das ist die entscheidende Botschaft der Bibel, gegen alle Selbstgerechtigkeit. Und das heißt also, wir werden verurteilt, Jesus kann das nennen, gerechtfertigt. Ja, hier haben wir mit dem guten Baum, mit dem schlechten Baum, sicherlich auch mit dem, was wir gesagt haben, das wird vor Gott ausgewertet. Aber wir wissen als Christen, wir werden nicht ins Gericht kommen, allerdings eben nicht ins Gericht, wo entschieden wird, ob verloren oder gerettet, sondern wir werden als Christen, sind wir durch das Gericht schon hindurchgekommen, wir werden gerichtet, nur noch nach dem Preis gerecht. Das heißt, Jesus, wir stehen auch mal vor Jesus. Wir müssen uns auch rechtfertigen vor Jesus. Aber es geht nicht mehr darum, dass wir verloren gehen durch das, was wir Böses gesagt haben, sondern es geht darum, sagen wir, welchen Platz nehmen wir im Himmel ein? Welche Krone bekommen wir? Oder sind wir so, wie Paulus das sagt, diejenigen, die gerade wie durchs Feuer hindurch gerettet werden? Das ist bei denen eigentlich nichts übrig ist. Die ja mehr Glück als Verstand haben, könnte man sagen. Oder halt, die haben sich irgendwann mal entschieden, haben sich an Jesus festgeklammert, wie der Schächer am Kreuz. Der hat keine vielen guten Taten mehr tun können. Der hat keinen mehr für Jesus gewinnen können. Der hat keine Spende mehr geben können, keinen Gottesdienst mehr besuchen können, nichts mehr machen können. Trotzdem sagt Jesus, er wird mit ihm im Paradies sein, er wird gerettet sein, wie durchs Feuer hindurch. Das ist ja die Idee, die auch in der katholischen Kirche dann zum Fegefeuer geführt hat. Diese Lehre des Fegefeuers finden wir so in der Bibel nicht, nur in einigen apokryphen Schriften. Aber diese Idee oder diese Botschaft, die ist biblisch, dass es heißt, eben alles das, was irdisch, weltlich, schlecht ist, böse ist, das wird verbrennen, das wird weg sein, das wird nicht in den Himmel hineinkommen können. Und für manchen bleibt nichts übrig. Dann stehst du sozusagen da und schaust und es ist nichts mehr da. Und wenn nicht Gottes Gnade wäre, dann wärst du vollkommen aufgelöst oder wärst eben in der Hölle geleitet, aber du wirst gerade noch gerettet. Aber das sollte nicht unser Ziel sein. Paulus sagt ja auch, ich strebe nach dem Siegeskranz, dass ich den erfasse. Nicht? Ich will dir, und das ist eben so, er will, dass er Gott etwas vorzuweisen hat, dass er etwas mitbringt, dass wir Schätze sammeln im Himmel, dass wir da nicht vollkommen mittellos dastehen. Das ist das, was hier hintersteht. Und jetzt ist für uns die Frage natürlich, wie machen wir das in der Praxis? Wie gehen wir damit um? Was ist das, was uns häufig Probleme macht in unserem Leben mit dem, wie wir sprechen? Und das sind sicherlich verschiedene Sachen. Also der Ernst des Gerichtes, den haben wir hoffentlich erkannt und den sollten wir auch an uns herankommen lassen. Also auch das, was wir sagen, werden wir uns vor Gott verantworten müssen. Nur wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben, wenn wir mit ihm leben, ihm unser Leben gegeben haben, werden wir nicht deshalb in die Hölle kommen. Aber verantworten müssen wir uns trotzdem für das, was wir gesagt haben. Dann ist die Frage, was sagen wir denn? Da ist sicherlich manches, was wir zu viel sagen, wo wir den Mund halten sollten. Das ist da, wo wir vielleicht etwas spotten. Da, wo wir unseren Spaß, unsere Schadenfreude an dem anderen äußern. Tut dem anderen nicht gut, tut uns selbst auch nicht gut. Aber sicherlich etwas, was weit verbreitet ist. Das sind auch manchmal viele Reden, wir könnten sagen, eine Art Redemüll. Also etwas, was eigentlich, wir erinnern uns vielleicht später selbst nicht mehr daran, dass wir das gesagt haben. Es war einfach so eine schöne Atmosphäre, irgendwo saß man zusammen mit ein paar Freunden und redet und redet und redet und ist eigentlich alles Unsinn, es ist überflüssig. selbst wenn es nicht schädigt, aber es ist überflüssig. Es ist hier Aergon, Aergos. Es ist ohne eine Tat. Es bewirkt nichts. Es ist nichts Positives. Es baut nicht auf. Es hilft niemandem. Es ist vollkommen überflüssig dabei. Auf viele dieser Worte sollten wir sicherlich darauf verzichten. Die Mönche des Mittelalters haben das so gemacht, die haben gesagt, die Zunge, das ist so gefährlich, da müssen wir ganz vorsichtig mit umgehen und mit dem Reden auch, und dem viel überflüssigen Reden, dem muss man Einhalt gebieten. Deshalb hatten sie die Regel gehabt und haben gesagt, also den ganzen Tag sollte gar nicht geredet werden, nur mit Gott. Und vielfach, wir würden ja auch viel mehr Zeit haben, an Gott zu denken, viel mehr Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir sagen, wenn wir nicht so viel sagen würden oder nicht immer dabei irgendetwas sagen würden, was vielleicht überflüssig ist. Und dann hatten sie eine Stunde am Tag. Da ist man dann in einen speziellen Raum hineingekommen und da durften alle die reingehen, die jetzt sprechen wollten. Die, die nicht sprechen wollten, sind nicht reingegangen, konnten dann allein weiter schweigen. Und da konnte man sich dann unterhalten über die wichtigen Fragen. Und wenn ihr jetzt den ganzen Tag darüber nachgedacht habt, da habt ihr euch sicherlich überlegt, was sage ich in der einen Stunde jetzt dem anderen. Da habt ihr nicht damit überflüssigem geredet. Ne? Dann, oh, plötzlich Zeit ist rum, vorbei, erst nächsten Tag wieder geht's weiter. Sondern genau überlegt. Selbst beim Mittagessen war es so, dass die Mönche das so gesagt haben, nicht überflüssiges Reden beim Mittagessen, sondern sich genau zu überlegen, was man tut. Also wurde schweigend gegessen und einer der Mönche, der hat aufs Essen verzichtet, der hat währenddessen dann aus dem Wort Gottes, aus der Bibel vorgelesen oder aus einer Ordensschrift, die dann eben dort irgendwie geistlich aufbauen sollte. Man aß dann also, wurde leiblich und geistlich gleichzeitig erbaut beim Essen, also das war ihre Regel. Ich denke, wir werden das hier in Brake nicht einführen, also ihr dürft auch nachher durchaus noch weiter reden, aber es fordert uns heraus, welche Konsequenz dahinter steckt. Weil sie merken, es ist so gefährlich mit der Sprache, sagen sie also besser hier ganz vorsichtig, dosiert damit umgehen. Manchmal ist es auch so, dass wir zu wenig reden, da wo geredet werden soll. Möglicherweise werden wir auch Rechenschaft ablegen über die Worte, die wir nicht gesagt haben. Vielleicht in unserer Ehe. Nicht? Also wie, ich kenne ja diese Statistik, nicht? Da ich glaube 7 Minuten so redet der durchschnittliche Ehemann mit seiner Ehefrau am Tag. Das ist natürlich nicht viel. Da wäre das vielleicht manchmal gut, sinnvolle, liebe, nette, freundlich auferbauende Sachen zu der Ehefrau oder zum Ehemann zu sagen. Oder zum Kind, was ermahnt werden muss. Oder möglicherweise auch in der Politik nicht einfach zu schweigen. Ich bin erstaunt darüber, wie sehr wir als Christen in Deutschland schweigen, was beispielsweise Frage der Homo-Ehe, Frage der Abtreibung und Ähnliches eingeht. Wo sind da die Christen, die in der Öffentlichkeit auftauchen? Das sind also ein paar kleine Splittergruppen, das sind so ein paar 100 Leute. Wie viele Christen gibt's denn in Deutschland? Ja, sind wir uns bewusst, dass jedes Jahr mindestens 200.000 Menschen einfach so umgebracht werden? In der Abtreibung? Ist uns das bewusst oder haben wir uns einfach daran gewöhnt? Das ist halt so, das tun die bösen anderen Leute, wir tun das ja nicht. Aber da sind wir doch aufgerufen, etwas zu machen dazu. Auch mal etwas zu sagen, unsere Stimme zu erheben. Das wäre ein sinnvolles Wort. Statt sich nur zu beschweren, dass die Politik sowieso nicht macht, das, was wir als Christen gerne wollen. Ja, wie sollen sie das machen, wenn wir nicht mal was sagen? Wir erwarten, dass ein atheistischer Politiker, der mit Gott nichts am Hut hat, dass der christliche Beweggründe nennt und christliche Politik macht. Ja, wie soll der denn? Der ist ja ein böser Baum hier, wie wir da lesen. Wie soll der böse Baum gute Früchte bringen? Ja, das sind wir gefragt, dass wir etwas tun, etwas sagen. Und nicht einfach jedes Jahr das alltäglich mit in Kauf nehmen. Eine Herausforderung sicherlich. Wie ist es bei der üblen Nachrede? Wie ist es bei der Lüge, bei Halbwahrheiten, bei geschwiegenen Lügen, könnten wir sozusagen, bei dem, wo wir in der Gemeinde mit dazu beitragen, irgendwelche Gerüchte zu verbreiten? Das kann ja manchmal so leicht gehen, nicht? Manchmal kann es sogar getarnt werden unter dem Deckmantel eines Gebetsanliegen. Nicht? Also hast du schon gehört, wie der mit seiner Frau umgeht? Das ist natürlich nur Gebetsanliegen, dass du nur für ihn betest. Nicht? Aber ich meine, der andere betet dann nicht dafür, aber er erzählt es weiter. So kann man das ja auch fromm tarnen. Das hilft natürlich nicht. Das heißt nicht, dass wir wirklich füreinander beten sollten. Natürlich sollten wir das. Aber wir sollten uns selbst überprüfen, wo schaden wir anderen Menschen, statt ihnen zu helfen. Wo ist mit Unzufriedenheit, dass wir meckern oder streitsüchtig sind? Ich meine, manchmal ist es ja so, nicht am Ende der Predigt, ist eine Predigt irgendwie vorbei, im Gottesdienst. Ich meine, hier dürft ihr das tun, ich will ja jetzt nicht, dass ihr bei mir nichts sagt, aber dann seid ihr zu Hause bei euch in der Predigt und dann, statt ihr zu fragen, was Gott euch dadurch sagen will, sondern nach jeder Predigt zuerst, also, wenn ich die Predigt gehalten hätte, hätte ich das anders gemacht und das anders und das, und überhaupt daran hat er nicht gedacht und das hat er auch nicht gesagt, und so, wie er sich jemand wegen seiner Fliege zugeknöpft hat oder nicht, oder seine Krawatte und wie schief der da gestanden ist und zu lang oder zu kurz oder so, also alles ist falsch da gewesen. Das ist falsches Reden, das baut keinen auf. Eure Kinder hören noch zu und das Einzige, was sie dabei behalten ist, Predigten sind blöd, Predigten sind langweilig, der Prediger ist auch blöd, höchstens meine Eltern sind gut. Das ist das, was die Kinder dann mitnehmen, wenn sie das hören. Und dann sollen wir uns nicht wundern, wenn die hinterher nicht mehr in Gottesdienst hingehen wollen und nichts mehr mitnehmen. Ist ja klar, wenn die von uns immer nur hören, wie blöd die Predigt war. Denn wir sollten uns ja ehrlich mal fragen, wie häufig sind wir denn auf der Predigt rausgegangen und saßen im Auto hinterher und haben gesagt, oh toll, das hat mich angesprochen und hier muss ich was verändern. Das war ein wichtiger Vers und da habe ich jetzt etwas erfahren. Das ist eine ehrliche Frage stellen wir, nicht? Und dann ist ganz automatisch schon, wie stehen wir innerlich und äußerlich dazu? Spott, Sarkasmus, Scheu, Menschenscheu, dass wir andere verführen, dass wir letztendlich nur uns selbst reden und so. Viele Sachen. Und dann ist die Frage, wie können wir denn dann verantwortungsvoll reden? Erst überlegen, realisieren, dass Gott dabei ist bei dem, was wir im Augenblick sagen. Dass Gott gegenwärtig ist. Nicht jede Meinung des anderen einfach übernehmen und weitertragen. Dass wir uns Zeit nehmen, um mit anderen zu reden und Zeit nehmen der Ruhe und des Schweigens, um nachzudenken. Dass wir über die Konsequenzen unseres Gesagten uns erst einmal Gedanken machen, bevor wir herausplappern. Dass wir uns die Frage stellen, ob das Ganze hilft, dem anderen, mir oder sonst wem dabei. Dass alles, wie wir im Neuen Testament sein soll, was wir sprechen sollen, soll wohllautend und lieblich sein. Interessante Herausforderung, nicht? Da sollten wir mal überlegen, was da mit uns ist bei dieser bezüglich dieser Sache. Und jetzt will ich ja nun doch noch in aller Kürze auf die Verse 10 bis 20 zu sprechen kommen, weil ich denke, dass sie uns auch noch etwas Wichtiges zu sagen haben. Also Matthäus 15, Verse 10 bis 20. Ich werde sie vorlesen, diese Verse, und werde dann ein paar Gedanken dazu weitersagen, nicht alle Details. Wer dann noch Fragen zu Einzelheiten dazu hat, der kann gerne auch hinterher auf mich zukommen. Ja, oder vielleicht mache ich es so, ich schwenke jetzt nochmal plötzlich um, ich werde es nicht vorlesen, ihr habt es ja gelesen, deshalb habt ihr es im Kopf, ich werde gleich ein paar Gedanken dazu sagen. Also, wir finden erst einmal im Vers 10, dass er das Volk zu sich ruft und dann sagt er, was eben zu dem Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt. Hier will er deutlich damit sagen, dass das ganze Problem löst er ja auch in Vers 19, wo er nämlich sagt, was aus dem Mund herauskommt. Es geht nicht darum, dass wir nun sagen, also aus dem Mund kommt heraus, wir übergeben uns, nicht? Und dann kommt aus unserem Mund was heraus. Und da würden wir ja sagen, das macht uns tatsächlich unrein, nicht? Dann bespritzen wir uns, ist schmutzig, das ist nicht rein. Das ist ja nicht, was er meint. Deshalb löst er das Problem ja auch, damit das später nicht missverstanden wird und sagt dann, die Worte, die Gedanken, die aus unserem Mund herauskommen, das ist das, was uns verunreinigt. Allerdings steckt ein bisschen auch das dahinter, das pharisäische Denken. Ich meine, wir können uns gar nicht in die Pharisäer hineinversetzen. Wir denken bei rein und unrein an, naja, du wäschst dir die Hände, das ist das, was auch Jesus ja sagt hier, die aber mit ungewäschenen Händen essen, die machen den Menschen nicht unrein, Vers 20, er sagt, das ist gar nicht das Entscheidende. Denn rein und unrein zur Zeit der Bibel, zur Zeit des Neuen Testaments, war was total anderes. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt Aussagen von Pharisäern der damaligen Zeit. Nun kommt ein Pharisäer die Straße entlang und der spuckt in die Ecke da. Nicht? Diese Spucke, die da an der Wand klebt, ist nach pharisäischer Lehre rein. Ihr würdet vielleicht sagen, das ist unrein, aber das ist rein, weil das von einem Pharisäer kommt. Und ein Pharisäer ist Jude und ein Jude ist rein, weil er ja vor Gottes gehört, deshalb alles, was aus ihm herauskommt, ist rein. Auch wenn der da uriniert in die Ecke, das ist rein. Jetzt kommt ein Heide dort entlang, der spuckt auch in die Ecke, das ist unrein. Ganz klar, weil ein Heide ist unrein, der gehört nicht zum heiligen Volk Gottes, das ist unrein. Das ist die Vorstellung der Pharisäer, das müsst ihr euch vorstellen. Das ist eben, also alles, was aus dem Mund raus, was aus dem Mund, also was eben der Pharisäer zu sich nimmt oder so, also alles, was er tut, das ist rein, weil er selbst rein ist. Das ist die pharisäische Vorstellung. Da merken wir das natürlich total entgegengesetzt. Da sagt Jesus, nein, das ist ja gar nicht das Entscheidende, dass ihr zum Volk Gottes gehört, sondern was ist in eurem Herzen drin? Das will er eben sagen. Und deshalb ist das ja so revolutionär, wo die Jünger hinterher auch fragen, was denkst du denn, was die Pharisäer dazu sagen? Vers 12, nicht? Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nehmen werden, wenn sie es hören? Weil das total ihrer Auffassung entgegenspricht. Ich habe euch erzählt, in einem Hotel, in dem ich gearbeitet habe, nicht? Da haben sie ja gedacht, sie wären unrein, weil sie von einem Teller essen, auf dem irgendwann vielleicht mal, obwohl das natürlich lange durch die Spülmaschine gegangen ist, alles vollkommen rein, war nichts, kein Rest mehr drin, aber irgendwann hätte von diesem Teller mal jemand Fleisch essen können und ein paar Tage später vielleicht mal jemand davon ein Milchprodukt essen können. Und deshalb könnten sie sich jetzt verunreinigen. Das hat nichts mit chemischer Verunreinigung zu tun. Da ist ja kein einziges Atom mehr, was du dir aufnimmst. Aber trotzdem, es ist einfach ein Teil, der Teller ist unrein, weil dabei erstmal von gegessen worden ist. Wenn ich jetzt von dem Teller esse, mache ich mich auch selbst unrein. Also das ist die Vorstellung. Haben wir auch bei der blutflüssigen Frau gesehen. Die blutflüssige Frau hat irgendwo drauf gelegen. Das heißt jetzt nicht, dass das Blut ins Bett gelaufen ist, sondern einfach, weil sie darauf gelegen hat als Person, ist das Bett unrein. Das ist die Vorstellung der Pharisäer. Und da sagt er, das ist doch gar nicht entscheidend. Das ist doch vollkommener Unsinn. Das ist das, was im Herzen ist. Das ist ja auch das, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, beispielsweise die Frage des Ehebruchs. Nicht? Wo er dann sagt, also es ist nicht die Frage nur, wann ist der Ehebruch vollzogen, dann ist es die Sünde, sondern schon, wann ist es im Inneren abgelaufen, das ist schon die Sünde. Und da will er sie deutlich darauf aufmerksam machen an dieser Stelle. Also, das verstehen wir jetzt so ein bisschen dabei. Dann geht es weiter und er sprach in alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Hier soll eben darauf hingewiesen werden, die Pharisäer, die hielten sich ja für den von Gott gepflanzten Ölbaum, nicht? Also sie sind hier der Baum, der Feigenbaum, der Ölbaum, der von Gott gepflanzt ist. Sie sind da ja mit drin. Und dann sagt er hier, also ihr passt mal auf. Wenn ihr nämlich nicht von Gott gepflanzt worden seid, wir haben ja vorher das Gleichnis, auch das Saatgut, was ausgesät wird, dann ihr werdet bei der Stunde des Gerichts ausgerissen werden. Dann ist es vorbei. Macht euch also genau Gedanken darüber, zu welchem gehört ihr eigentlich. Das wird hier gesagt. Und dann die blinden Blindenführer, das ist natürlich schon, also ich meine, wir könnten ja ein bisschen dabei lächeln, nicht? Ein bisschen Humor auch dabei. Stellt euch mal vor, da seht ihr einen Blinden und dann sagt er, ey, kannst du mich führen? Nicht? Und der spricht gerade einen Blinden an, der sagt, kein Problem, mach ich. Und dann laufen die beide zusammen vor die Wand. Nicht? Oder so. Ja, das ist ja, sagen wir, ist ja Unsinn, ist ja blöd. Aber genau deshalb nimmt Jesus dieses Bild ja. Der sagt, ihr wollt die Menschen leiden, ihr wisst ja selbst nicht, wo es zum Reich Gottes geht. Ihr bemüht euch hier unten auf der Erde irgendwo zu suchen, wo ist das Reich Gottes, muss ich die Botschaft noch machen, das muss ich noch tun, da muss ich noch das Gesetz einhalten. Statt eben zu Gott zu schauen und dann den Weg in den Himmel zu gehen, könnt ihr gar nicht. Ihr seid selbst blind dafür. Ihr merkt ja nicht mal, dass Gott zu euch spricht, da wo ich hier auf der Erde bin, sagt Jesus. Sondern ihr haltet das für das Wirken des Teufels. So blind seid ihr. Und dann wollt ihr den anderen Menschen zeigen und sagen, wie sie das Reich Gottes finden wollen. Wie geht denn das? Geht ja gar nicht. Das ist das, was er ihnen hier ganz deutlich sagt. Und dann noch etwas weiter, auch etwas humorvoll oder wir können auch sagen, wirklich ganz realistisch da, Vers 17. Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht durch den Bauch und danach wird es in die Grube ausgeleert. Also das heißt in die Toilette, ne? Ich meine, damals hatte so ein Plumpsklo, das ist dahinter. Also das heißt, das schadet euch ja nicht, das bleibt ja gar nicht im Körper drin. Also das esst ihr und das kommt auch alles wieder raus. Das kann euch ja gar nicht verunreinigen, unser Herz, was da wirklich drin ist. Weil die Gedanken, die bleiben ja wirklich. Die bleiben in uns drin, die werden wir nicht so schnell wieder los. Da können wir nicht einfach aufs Klo gehen und sagen, alle bösen Gedanken werden jetzt mal durchgespült und zack, in die Toilette, weg. Das geht nicht, die bleiben plötzlich in uns drin, schaden anderen und auch uns. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Hier natürlich auch die wichtige Frage, wieso macht uns das denn unrein? Tja, heißt das nicht, hat Jesus nicht vorher gesagt, aus dem guten Baum gute Früchte, bösen Baum böse Früchte, dass das schon in uns drin ist? Nun, ich denke, dass dadurch, dass wir die Worte aussprechen, wir uns doch selbst mehr verunreinigen, dass es das damit gemeint ist. Weil wir es nicht nur in uns drin schlummern lassen, sondern weil wir durch das Schlechte, was wir sagen, sozusagen uns selbst auch mit Dreck bewerfen, nicht? Durch das Schlechte. Wir zeigen den Menschen nach außen, wir zeigen Gott, wir verunehren Gott, wir verunehren andere Menschen, wir verführen andere Menschen zur Sünde und letztendlich auch uns selbst. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Interessanterweise, Jesus zitiert hier die meisten der Punkte, kommen ja direkt aus den 10 Geboten. Nicht? Seht ihr, das sind ja Zitate aus den 10 Geboten. Und damit will er eben sagen, ihr wollt doch die 10 Gebote einhalten. Die hat doch Mose euch aufgeschrieben. Ja, und selbst das schafft ihr nicht, weil in eurem Herzen wohnt das alles noch. Nach außen unterdrückt ihr das, aber in eurem Herzen wohnt das noch. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen, aber mit ungewaschenen Händen essen, macht den Menschen nicht unrein. Nun, das bedeutet nicht, dass ihr jetzt gleich damit beginnen solltet, heute beim Mittagessen zu sagen, naja, so brauchen wir nicht mehr duschen, brauchen wir nicht mehr Hände waschen, brauchen wir nicht mehr Zähne putzen, brauchen wir nicht mehr. Aber das ist nicht wichtig, um gerettet zu werden. Nicht? Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das ist jetzt uns hoffentlich deutlich geworden dabei. Wir könnten jetzt fragen, wie können wir denn das überhaupt einhalten? Ist überhaupt jemand in der Lage, dann gut zu leben und das auch dementsprechend zu handeln? Und dann können wir sagen, nein, das ist eigentlich nicht möglich. Mit Matthäus 19, Vers 19 müssen wir dabei sagen, Matthäus 19, Vers 19, dabei müssen wir sagen, auch wenn das hier in einem anderen Zusammenhang steht, nein, das ist ja nicht das, was ich meine. Ich meine nicht 19, ich meine hier Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und vorhin haben wir ja noch einen schönen Vers gehört, Psalm 19, Vers 15, dieses Versprechen, also sagen, ich will, was über meine Zunge kommt, will ich mit Gott besprechen vorher. Ich denke, das ist auch eine wichtige Grundlage. Wenn wir jetzt uns in Frage gestellt fühlen, entweder müssen wir uns natürlich die Frage stellen, Diagnoseprogramm, will uns Gott zeigen, dass wir vollkommen daneben liegen? Also, dass wir innerlich erstmal einen Zugang zu Jesus bekommen müssen, dass wir eine Bankrotterklärung unseres Lebens geben und nicht versuchen, krampfhaft durch gute Taten gerettet zu werden? Und auf der anderen Seite, wenn wir schon Christen sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, verunehren wir Jesus durch das, wie wir reden, wie wir sprechen? Und dann ist die harte Botschaft, auch wir werden vor Gericht kommen, zwar nicht, um verloren zu gehen, aber dann peinlicherweise Jesus eingestehen, wie sehr wir ihn verunehrt haben und uns selbst. Dass wir unser Herz aufräumen, den Heiligen Geist in uns aufräumen lassen, da die Herausforderung. Und dass wir dann praktisch daran arbeiten, dass wir dieses Wohllautende haben in dem, was wir sagen. Vielleicht weniger reden an einen Stellen und mehr an denen, wo Jesus uns dazu auffordert. Lasst uns zum Abschluss miteinander beten und dazu aufstehen.